Guten Morgen miteinander. Marcel hat gesagt, wir werden in die Predigt eintauchen. Wir haben ein paar Hosen an, sind parat. Ja, Matthias hat mir die Aufgabe gegeben. Ich soll so eine typische, klassische Weihnachtsbotschaft heute Morgen bringen. Und pflichtbewusst, wie ich bin, habe ich das auch gemacht. Es wird morgen eine ganz klassische, typische Weihnachtsbotschaft sein, wo die Hirten werden vorkommen, Krippe wird vorkommen, die Engel werden vorkommen. Und wenn man so die Bibel liest, die Weihnachtsbotschaft ist eine mega eine Freudebotschaft. Im Lukas 2 lesen wir praktisch nur Freude, Rettung, freut euch, Hoffnung, all diese Sachen. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich mich eigentlich wirklich gefragt, ja, ist denn Weihnachten wirklich ein Freudefest? Liebe, Freude, oh du Fröhliche, all die Lieder, die wir singen, die drücken ja die Freude aus. Aber wenn ich in die Welt raus schaue, sehe ich etwas ganz anderes. Gerade die letzten Wochen, die vielen schlimmen Sachen, die letzte Woche passiert sind, in den letzten Monaten, im letzten Jahr, hat mir schon ein bisschen zu denken gegeben, ja, kann ich heute Morgen eigentlich so eine Freudenbotschaft bringen? Und ich habe ganz ehrlich auch den Matthias gefragt, ja, soll ich heute Morgen überhaupt so eine Freudenbotschaft bringen? Das hat er ganz viel mit mir gemacht. Und ich habe mich so ein bisschen mit dem Kontext von Jesus auseinandergesetzt, ja, Jesus ist auch nicht in eine einfache Zeit gekommen, die Engel haben gesagt, eine frohe Botschaft in einer schlimmen Zeit. Ja, wenn die Engel das können sagen, dann kann ich das auch sagen, aber irgendwie hat mich das nicht ganz befriedigt. Und heute Morgen habe ich nochmal stille Zeit gemacht, ich habe mir nochmal Zeit genommen und habe die Bibel gelesen. Ich habe mal über den Lukas 2 rausgelesen, über die Weihnachtsgeschichte. Und zwar bin ich auf die Geschichte vom Simeon gekommen, im Tempel, wo schon so lange auf den Messias, auf den Retter gewartet hat. Und wir lesen dort im Lukas 2, Vers 25, und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und ich glaube, Gott hat heute Morgen so stark zu mir geredet. Der Simeon hat auf den Trost gewartet. Also die Weihnachtsgeschichte, im Kontext von dieser Weihnachtsgeschichte geht es nicht nur um Freude, nicht nur um Rettung. Natürlich, das ist Kernbotschaft, aber es geht auch darum, dass wir in dieser Rettung, in dieser frohen Botschaft auch Trost erfahren. Der Simeon hat vor allem auf Trost gewartet und er hat den Trost in Jesus Christus gefunden. Und das hat mich so ermutigt. Ich glaube, wenn wir heute Morgen dieser Freudenbotschaft, dieser rettenden Botschaft ihm Vertrauen schenken, wenn wir zu dem Kind in der Krippe werden gehen, dann werden wir auch Trost erfahren, dort, wo wir traurig sind. Und für das werde ich beten heute Morgen, dass wir das wirklich jetzt auch während dieser Predigt, dass wir Trost erfahren, dass wir aber auch die Freude erfahren, dass wir Rettung erfahren und dass Gott uns auch wieder einen neuen Anfang schenken, mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Ich werde noch beten. Jesus, ich danke dir viel, viel mal, dass du auf die Welt gekommen bist, dass wir Weihnachten feiern heute. Und ich danke dir viel mal, dass das wirklich eine Freudenbotschaft ist, dass du auf die Welt gekommen bist. Aber ich danke dir auch, dass du die Menschen siehst, die Trost brauchen. Dass du die Welt siehst, die so kaputt ist, die eben genau so einen Retter braucht. Herr, ich danke dir vielmals, dass du dir nicht schade bist, um auf die Welt zu kommen. Und ich bitte dich jetzt, dass du uns begegnest in dieser Zeit, die vor uns liegt, Herr. Und nicht irgendwie durch tolle Worte oder was auch immer, sondern du, Geist Gottes, sollst wirken. Danke, dass du dein Reich durch schwache Menschen bauen. Und das bitte ich dich heute Morgen. Amen. Ja. Eben, typisch Weihnachten. Was ist typisch Weihnachten, habe ich mich gefragt. Und mir ist sofort Fondue Chinoise in den Sinn gekommen. Wer von euch hat Fondue Chinoise gegessen oder wird noch essen? Wir sehen, das ist richtig typisch Weihnachten. Ich habe leider keine Bibelstelle gefunden, wo Fondue Chinoise vorkommt in der Bibel. Darum habe ich das wieder verworfen. Vermutlich, ich nehme an, dass es trotzdem noch keine Fondue Chinoise gegeben hat. Man weiß es nicht. Ich habe nachher überlegt, ja, was ist sonst noch typisch Weihnachten? Und ich bin dann auf ein Lied gekommen, und zwar Stille Nacht, Heilige Nacht. Ich weiss, es ist heute Morgen nicht Nacht, aber wir werden heute Morgen auch das Lied singen, weil Stille Nacht, Heilige Nacht, das ist so im Begriff von Weihnachten. Es ist so die Erkennungsmelodie von Weihnachten, es ist das bekannteste Weihnachtslied auf der ganzen Welt, würde ich mal sagen. Und ich habe nachher gelesen, es ist schon in mehr als 300 Sprachen übersetzt worden und wird eben praktisch jedem christlichen Land auf dieser Erde wird das gesungen an Weihnachten. Und ich möchte die heutige Weihnachtspredigt also in diesem Lied widmen. Und ich werde so gewisse Elemente aus diesem Lied rausnehmen und aufgrund von diesen Elementen nachher auch die Weihnachtsbotschaft verkündigen. Und ich freue mich, dass wir immer wieder eine Strophe hören dürfen, und zwar von der Jasmin. Jasmin, du könntest gerade einführen mit der ersten Strophe Stille Nacht. Mal Jasmin. Ja. So. Ja, das Stille Nacht, Heilige Nacht. Ich mag mich noch gut erinnern, als wir das immer wieder gesungen haben, beim Gross in der Stube, daheim in der Stube. Das ist wirklich so das Lied, das mich der ganze oder wahrscheinlich alle von uns immer wieder mit Weihnachten in Verbindung bringen. Und die Worte von Stille Nacht, Heilige Nacht, die haben ihre Inspiration aus einer Krippenszene. Und zwar der Pfarrer Mohr, der das Lied geschrieben hat, der ist vor so einer Krippenszene in einer Kirche gestanden oder gehockt und hat sich dort inspirieren lassen und hat dann das Lied geschrieben. Und aufgrund von dieser Inspiration, von dieser Krippenszene, sind vielleicht die Worte manchmal einfach speziell gewählt. So holder Knabe im lockigem Haar. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ein holder Knabe ist. Aber es kommt davon, eben, dass der Pfarrer von dieser Krippenszene war und das auf sich hat wirken lassen. Und der Pfarrer Mohr, der schreibt auch die erste Strophe von dem trauten und hochheiligen Paar von Maria und Josef. Und lass uns doch mal einen Blick auf die Geschichte von Maria und Josef werfen. Der Maria und Josef, die sind verlobt gewesen. Und eine Verlobung hat in der damaligen Zeit viel, viel mehr bedeutet, als es das heute bedeutet. Es war praktisch schon eine Ehe gewesen, eine Verlobung. Und aus der Bibel geht klar, aus der Bibel lesen wir klar heraus, dass Maria und Josef noch nicht miteinander geschlafen haben. Also Maria war also tatsächlich eine Jungfrau, berichtet die Bibel. Und ich weiss ja nicht, ich bin keine Frau, aber stell dir vor, du weißt genau, du hast mit niemandem geschlafen. Oder du bist wirklich noch Jungfrau und plötzlich wirst du schwanger. Das ist ja unglaublich, oder? Ich denke, Maria denkt, um Himmels Willen, was ist denn da passiert? Und auch Josef hat das völlig nicht einordnen. Das ist ja wirklich eine spezielle Situation, vor allem auch für den werdenden Vater. Und auch er hat gerufen, um Himmels Willen, Maria, was hast du gemacht? Aber was die beiden zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden haben, ist, dass die Sachen, die da passiert sind, die wundersamen Sachen, wirklich im Willen vom Himmel entsprungen sind. Maria hat dem Josef erzählt, so die Version, Josef, es gibt wirklich keinen anderen. Ein Engel ist gekommen und hat mir erzählt, stopp. Würdet ihr das glauben? Also ich nicht, ehrlich gesagt. Und der Josef hat es auch nicht geglaubt. Aber zum Glück ist auch ein Engel, der ja im Josef im Traum erschienen. Und der Josef ist aufgeklärt worden. Der Engel ist im Josef erschienen und hat gesagt, hey, das Kind ist vom höchsten Gott. Du musst nicht eifersüchtig sein. Du musst nicht abhauen. Du, Josef, bist der rechtmäßige irdische Vater. Und der Josef hat dem Engel vertraut und er ist bei der Maria geblieben. Der Wille vom Himmel bahnt sich hier einen Weg über die Maria und den Josef zu uns Menschen runter. Das ist in der Weihnachtsgeschichte drin. Und aus dem Nichts raus ist Maria schwanger geworden. Sie hat nichts gemacht und trotzdem ist sie schwanger geworden. Und dass aus dem Nichts etwas entstehen kann oder entsteht, das kommt noch einmal in der Bibel vor. Und zwar gibt es zwischen der Geburt von Jesus und dem Schöpfungsbericht eine Parallele. Das ist ganz spannend. Weil aus dem Nichts raus hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Und das Universum, alle Menschen und Tiere, aus dem Nichts raus hat er das erschaffen. Die Bibel braucht im 1. Mose 1,1 das Wort Bara für das Wort Schuf. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und für das Wort Schuf steht Bara, das hebräische Wort. Und Bara bedeutet eben aus dem Nichts aus etwas erschaffen. Also dort, wo nichts ist, etwas erschaffen. Und das kann nur Gott allein kann Bara machen. Und es hat mal so ein paar Wissenschaftler gegeben, die haben gedacht, hey, wir können anfangen alles. Wir brauchen den Gott nicht. Wir können den Glauben an den Nagel hängen. Und Gott ist so zu diesen Wissenschaftlern gekommen und hat gefragt, was denn los ist. Und die Wissenschaftler haben gesagt, hey, wir können alles erklären, wir können das Licht erklären, wir haben Kernenergie, wir können praktisch alles machen auf dieser Welt. Okay, Leben einhauchen, das können wir nicht, okay, aber das ist jetzt wohl das Einzige, aber Leben ist ja schon da. Darum, Gott, wir brauchen dich gar nicht mehr. Und Gott hat gesagt, also lass uns mal einen Contest machen miteinander. Und mal schauen, ob das wirklich wahr ist, was ich da sage. Und wir fangen mit etwas ganz Leichtem an, hat Gott gesagt. Lass uns einmal einen Mensch formen. Oder so. Das habe ich ganz am Anfang gemacht. Und die Wissenschaftler haben gesagt, ja, nichts leichter als das. Und die Wissenschaftler sind so am Boden gegangen, haben da Dreck aufgenommen, anfangen zu formen. Und Gott sagt, stopp! Das ist mein Dreck, mach deine eigene. Und dass du das Bara ausdrücken, der Mensch kann unheimlich viel machen aus den Sachen, die Gott geschaffen hat. Aber der Mensch kann nie Bara machen. Der Mensch kann nie aus nichts irgendetwas machen. Und die Geschichte unserer Welt fährt mit einem göttlichen Bara an. Und wenn Gott das Bara macht, dann markiert das einen Anfang von etwas Besonderem, von etwas Wunderbarem, von etwas Neuem. Und Gott macht das Bara, indem er aus dem Nichts heraus ein Kind im Bauch von der Maria schaffen. Was für ein Wunder! Und die Geburt von dem holderen Knaben mit lockigem Haar bedeutet, Gott schafft etwas Neues, etwas Wunderbares, etwas Besonderes. Ein neuer Anfang ist möglich. Weihnachten bedeutet, ein neuer Anfang ist möglich. Dort, wo wir sind, in dieser Situation, in unserem Leben. Und wo brauchst du einen neuen Anfang? Wo brauchst du vielleicht, dass Gott ein göttliches Para in dir innen macht? Etwas schafft, wo vielleicht noch nicht rum ist. Und vielleicht denkst du, warum soll Gott gerade mir, ausgerechnet mir, in meiner Situation helfen? Es gibt ganz viele Leute, die Glauben haben für andere Menschen, aber für sich selber nicht. Und warum soll Gott mir einen neuen Anfang schenken, ein göttliches Para in meinem Leben? Die Hirten auf dem Feld, die geben uns eine Antwort auf das. Wir werden die zweite Strophe von Stille Nacht hören. Jesus, der Retter, ist da, haben die Engel verkündigt. Und wie interessant ist doch die Tatsache, dass die Engel zuerst zu den Hirten gegangen sind und ihnen die Botschaft gebracht haben. Die Hirten, die sind eine verachtete soziale Schicht damals gewesen. Durch ihre Arbeit haben sie nämlich das Reinheitsgebot nicht können einhalten. So haben sie zum Beispiel am Sabbat müssen ja arbeiten, die Hirten hüten und haben so sind sie nicht treu gewesen, obwohl ja am Sabbat eben die Arbeit verboten ist. Und durch das hat man sich als unrein gehalten und man hat sich auch von ihnen ferngehalten. Also die Hirten sind so eine sehr eigene Gruppe gewesen. Und man hat sich auch Räubergeschichten über die Hirten erzählt. Und Kinder haben Angst gehabt vor den Hirten. Als ich Kind war, hat man noch gesagt, wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Früher hat man gesagt bei den Hirten, wer hat Angst vor dem grossen Hirten oder irgend so etwas. So stelle ich mir das vor, die Hirten, das waren gefürchtete Typen. Und wenn sie umgezogen sind, dann sind sie als Diebe betrachtet gewesen. Da hat man alles versteckt im Haus inne. Und vor allem haben Hirten auch als unzuverlässig gegolten. Und sie haben dortzumal vor Gericht nicht als Zeugen dürfen aussagen. Das ist ganz spannend. Sie haben nicht dürfen als Zeugen aussagen, weil sie als unglaubwürdig gegolten haben. Und ausgerechnet denen ist als erstes und übrigens auch als einzige Menschengruppe die Geburt von Jesus, vom Messias, verkündet worden. Was für eine Wertschätzung für die ausgestoßene Gruppe. Weihnachten bedeutet auch, dass Gott uns wertschätzen will. Ich finde das ganz einen spannenden Gedanken. Und wenn man sich überlegt, wären die Engel der damaligen geistlichen Elite erschienen, als erstes erschienen, dann glaube ich, hätten die Hirten niemals Zugang bekommen zu dem Jesuskind. Ich muss mir vorstellen, wenn die Engel zuerst irgendwelche geistlichen Elite erschienen wurden, hätten die gesagt, ja, er ist uns zuerst begegnet, ja, wir sind besser als die anderen, ja, das ist Exklusivrecht, das wir haben an dem Christus. Wir haben das ganz häufig auch gesehen, in der Kirchengeschichte in der Vergangenheit, dass Leute das Exklusivrecht für irgendwelche Glaubenssachen aussprechen. Und ich glaube, das wäre auch passiert, wenn die Engel nicht zuerst den Hirten begegnet wären. Aber Gott hat eben von Anfang an klar machen, dass das Kind in der Krippe für jeden da ist, auch für die Hirten und auch für dich und mich heute Morgen. Genauso ist der Stall von Bethlehem so Träger von dieser wichtigen Botschaft. Jesus, der König von allen Königen, hätte doch eigentlich im Fünf-Sterne-Hotel auf die Welt müssen kommen. Oder? Wäre ja logisch. Aber das Kind ist in einem Stall auf die Welt gekommen. Stille Nacht, heilige Nacht, sagt das Lied. Aber ich glaube nicht, dass die Nacht einfach nur still war. Ich bin das Jahr zum zweiten Mal Vater geworden und ich weiß aus Erfahrung, dass so eine Geburt nicht einfach nur still ist. Die das vielleicht auch schon erlebt haben und erfahren haben, die können mir das sicher sagen, es ist so. Und die Geburt von Jesus, die kann man ja auch nicht mit einer Geburt im Kantonsspital vergleichen. Seien wir mal ganz ehrlich. Eben jeder, der schon mal bei einer Geburt dabei war oder ein Kind geboren hat, Frauen, die können mir sicher bestätigen, dass das Letzte, was du wettest in einem Gebärsaal, ist, dass irgendwo im Ecken eine Nochs oder eine Kuh steht und Mu macht oder was auch immer. Das wäre das Letzte, was ich mir vorstellen konnte, den Moment. Und auch, wenn ich vorstellen, und auch hätte ich meine Amy niemals in eine Krippe hineingelegt. Ja, ist die geputzt worden vorher eigentlich, oder? Keine Ahnung. Und das Stroh da innen, habt ihr eine Ahnung, was für Allergien das auslösen könnte bei einem neugeborenen Kind? Also unglaublich. Aber das ist gar nicht der Punkt. Der entscheidende Punkt ist, im Stall hat sich Jesus allen Menschen zugänglich gemacht. Das ist ganz spannend. Beim Fünf-Sterne-Hotel, wo Jesus eigentlich hätte selber geboren werden, dort wäre spätestens in der Lobby innen, wäre für die Hirten für oben gewesen. Die hätten nicht können zu dem Jesus hergehen. Aber im Stall haben sie können gehen. Jesus macht sich zugänglich für alle Menschen. Im Stall sind sie willkommen gewesen, genauso wie Freunde und Verwandte von Josef und Maria. Und auch die mächtigen und reichen Magier aus dem Orient haben in den Stall hineingehen. Jesus, der Retter, ist da. Für Ausgestoßene, für Arme, für ganz normale Menschen, was immer auch normal bedeutet, aber auch für Könige und Herrscher. Und wo das Kind in der Krippe erwachsen worden ist, hat er genau diesen Aspekt immer wieder betont und gelebt. Er hat sich den Prostituierten zugänglich gemacht. Er hat reiche Zöllner eingeladen, folg mir nachher. Er ist zu den Kranken und Ausgestoßenen gegangen und Jesus hat keine Grenzen gesetzt. Das Kind in der Krippe ermöglicht einen neuen Anfang für jeden Menschen, auch für dich. Gottes Sohn, oh wie lacht. Spannend ist da, dass wir da noch mehr Informationen bekommen über das Lied, dass Jesus noch einen zweiten Namen hatte. Und zwar hat er noch Ovi geheissen. Gottes Sohn, der Ovi, der lacht. Spannender, wenn man das hier anschaut. Aber in dieser dritten Strophe werde ich vor allem betonen, eben das Lachen von dem Ovi oder eben von dem Jesus, werde ich betonen. Und zwar wird da die Freundlichkeit von Jesus dargestellt, von Gott dargestellt, als lachendes Kind. Und es schlägt die rettende Stunde. Und als Kind habe ich mir das immer schlecht vorstellen. Was bedeutet das, dass einem die rettende Stunde schlägt? Ich habe ein bisschen Angst gehabt vor dem, weil ich nicht gerne Schläge habe. Aber der Schlag von der rettenden Stunde, das ist ein Rettigum. Es fährt etwas Neues an. Der Schlag von der rettenden Stunde bedeutet, etwas Neues kommt. Wir werden gerettet. Und wir müssen nochmal aufs Feld der Hirten gehen. Weil die Engel haben ja zu ihnen als erstes geredet. Und das ist auch spannend, was die Engel zu ihnen gesagt haben. Und zwar lesen wir im Lukas 2,11, wo die Engel diesen Hirten erschienen sind, haben die Engel gesagt, der Retter, ja Christus der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und in dem einzelnen Satz, in dem einzelnen Vers drin, stehen ganz viele spannende Wahrheiten drin. Zum Beispiel wird Jesus nur zweimal in allen Evangelien zusammen In diesen vier Evangelien wird Jesus nur zweimal als Retter genannt. An dieser Stelle wird Jesus wirklich als der Retter genannt. Dann wird er als Christus bezeichnet. Christus bedeutet Messias. Die Hirten haben verstanden, hey, der Messias, der langersehnte Mann, der langersehnte Messias ist jetzt wirklich da. Die haben den Messias unter Christus verstanden. Und der Herr wird in der Bibel ganz regelmäßig für Gott gebraucht. Der Herr, Messias, der Herr ist auf die Welt gekommen. Und für das Kind in der Krippe werden die außerordentlichsten und gewaltigsten Worte gebraucht. Und was für eine gewaltige Botschaft enthalten die Worte? Und zwar ist der langersehnte Messias auf die Welt gekommen. Und der Messias ist nicht einfach ein Mann, ein spezieller Prophet, den Gott geschickt hat, sondern der Messias ist niemand anders als der Herr Gott selber. Und ein neuer Anfang ist möglich, weil Gott eben wieder unter den Menschen wohnt. Wieder unter den Menschen leben. Am Anfang im Paradies war Gott mit den Menschen zusammen. Und jetzt kommt Gott wieder auf die Welt runter und ist mit den Menschen wieder zusammen. Ein neuer Anfang ist möglich. Und aus dem Jesus in der Krippe ist ein junger Mann geworden, der den Menschen die Liebe und Gnade von Gott immer wieder eindrücklich und auf wunderbare und wundersame Art und Weise gezeigt hat. Und im besten Alter ist der Jesus aus Liebe zu uns Menschen am Kreuz für alle unsere Sünden und unsere Verfehlungen gestorben. Und mit seinem Tod als Mensch stellvertretend für uns alle hier innen, für alle Menschen auf dieser Welt, hat er Frieden zwischen den Menschen und Gott geschlossen. Aber das ist nicht das Ende von dieser Geschichte, von dieser wunderbaren Geschichte. Nach 3 Tagen ist Jesus wieder auferstanden und wir sehen hier wieder ein göttliches Para. Gott macht aus Leben, aus dort, wo kein Leben ist, macht er wieder Leben. Das göttliche Para wieder in dieser Geschichte von Jesus drinnen. Und wenn ich mir so vorstelle, das grösste Problem von uns Menschen ist der Tod, sind wir mal ehrlich. Wir probieren ja alles, dass wir den Tod ein bisschen rausschieben. Das ist die grösste Angst, die wir auch haben, der Tod. Und Gott schickt ein kleines Kind in die Krippe von Bethlehem, wo später sogar der Tod wird überwinden. Das grösste Problem der Menschheit hat Jesus überwunden. Sollte ihm dann irgendetwas unmöglich sein in unserem Leben? Der lachende Jesus im Lied steht für einen Gott, der mit einem Friedensangebot auf die Welt gekommen ist. Was die ersten Menschen im Paradies zerstört haben, möchte Gott wieder ganz machen. Einen neuen Anfang mit diesen Menschen. Und die gewaltige Botschaft ist der Hirte als erstes verkündigt worden. Und nicht nochmal so nebenbei verkündigt, hey, es ist denn der Retter und so geboren, müssen wir mal schauen. Nein, wir lesen im Lukas 2,13, mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Das ist so eine gewaltige Botschaft, dass Gott alles aufgeboten hat, wo im Himmel oben war, um den Hirten die gewaltige Botschaft mitzuteilen. Und die Engel haben Gott gepriesen, für das, was Gott gemacht hat. Sie haben gecheckt, was das für ein wunderbarer und gewaltiger Tag war, wo der Jesus auf die Welt gekommen ist. Die Engel haben es begriffen, was in dieser stillen und heiligen Nacht passiert ist und haben Gott dafür dir gegeben. Begreifen wir das auch heute Morgen? Oder ist Weihnachten also normal geworden für uns? Und die Hirten haben dieser Botschaft der Engel geglaubt. Und sie sind zu Jesus gegangen. Und die persönliche Begegnung mit dem Jesus in der Krippe hat etwas Neues in ihrem Leben gemacht. Ein Para ist passiert. Etwas völlig Neues ist entstanden. Sie waren nämlich so voller Freude und voller Frieden, dass sie allen Menschen von dem wunderbaren Gott erzählt haben. Die unglaubwürdigen Hirten sind die ersten Evangelisten geworden. Weil Gott ein göttliches Para ihn gemacht hat. Hat sich ihr äußeres Leben verändert? Nein, sie sind immer noch Hirten gewesen, immer noch die unterste soziale Schicht sind sie, sie sind arm und ausgestoßen gewesen, aber trotzdem ist alles anders gewesen. Gott hat ihnen etwas gemacht, ein Para. Sie haben den Frieden und die Freude von Weihnachten erlebt, weil sie geglaubt haben und zu dem Jesus gegangen sind. Sie haben geglaubt, dass das kleine Kind in der Krippe der von Gott verheißene Messias und Retter ist. Stille Nacht, heilige Nacht. Wo brauchst du einen neuen Anfang, ein göttliches Para in deinem Leben? Ich weiß nicht, ob die Nacht wirklich still war, aber eins, da bin ich ganz sicher, es war eine heilige Nacht. weil Gott und ein Wunder zu uns Menschen auf die Welt gekommen ist. Und ohne das wundersame Wirken von Gott in uns innen werden wir nie verstehen, was an Weihnachten wirklich passiert ist. Heute ist der Retter geboren, haben die Engel gesagt. Ist Jesus dein persönlicher Retter? Hast du das göttliche Wirken, das Para, schon mal ganz persönlich dürfen erfahren in deinem Leben? Para ist etwas, was man erfährt, nicht etwas, was man einfach lehrt, sondern Para ist etwas, was man erfahren muss. Wenn du das noch nie erlebt hast, dann sage ich dir, heute ist dein Retter geboren worden. Und Jesus möchte auch dir begegnen und mit dir einen neuen Anfang wagen. Er möchte dir wie David im Psalm 103 ausdrückt, er möchte dir alle deine Schuld vergeben. Er möchte dir ewiges und wahres Leben schenken. Er möchte dich krönen mit seiner Freundlichkeit und seiner Gnade. Und er möchte dir viel Gutes tun und dich überreich beschenken. Was für ein gewaltiges Weihnachtsgeschenk. Und ich bin überzeugt, dass Jesus alle von uns möchte an Weihnachten beschenken. Ich glaube, dass jeder von uns Bereiche im Leben hat, wo es einen neuen Anfang braucht. Wo es ein göttliches Para braucht. Zum Beispiel dort, wo die Liebe erloschen ist. Zum Beispiel zum Ehepartner, zu den Kindern oder auch zu Jesus. Wir können das nicht aus uns heraus tun. Wir können das nicht selber wieder machen. Aber Gott kann eine Veränderung schenken. Er kann ein göttliches Para geben, einen neuen Anfang. Und er kann das Feuer neu entfachen. Oder dort, wo wir vielleicht Hoffnung aufgegeben haben, dann kann das göttliche Para neue Hoffnung bewirken. Wow. Dort, wo du gefangen bist in Sucht und Zwang, kann das göttliche Para einen neuen Anfang in der Freiheit bewirken. Glaubst du das? Glaubst du, dass das Kind das kann tun? Und nicht wir müssen es tun, sondern Gott bewirkt sie uns innen. Das finde ich immer so spannend. Und das ist auch so die Spannung, die wir drinnen leben. Aber das ist Gottes Wesen. Gott will sie uns innen tun. Para, wir haben es gesehen, ein Mensch kann aus sich heraus nichts tun. Er kann vieles machen mit dem, was Gott schenkt. Und Gott will uns beschenken mit einem neuen Anfang, wo immer das auch nötig ist. Das ist Gottes Wesen. Er ist immer zuerst grosszügig und nicht fordernd, sondern gebend. Und das hat er uns bewiesen, als er seinen Sohn, Jesus Christus, auf die Welt geschickt hat. Es war seine Idee, seinen Sohn auf die Welt zu schicken, nicht unsere Idee. Es war seine Initiative und sein Wirken, als er Jesus zu uns geschickt hat. Und Jesus lächelt auch dir heute Morgen zu. Ich möchte noch beten. Danke, Jesus, dass du auf die Welt gekommen bist. Um uns Menschen auch einen neuen Anfang zu schenken. Einen neuen Anfang in dieser Beziehung mit dem wunderbaren und mächtigen Gott. Ich danke dir vielmals, dass Weihnachten mehr ist als eine schöne Geschichte. Sondern Weihnachten bedeutet, dass du Gott selber sagst, ich will wieder unter den Menschen leben. Ich will wieder das, was kaputt gegangen ist, wieder ganz zu machen. Danke dir vielmals, hat Weihnachten einfach etwas eingeläutet, was so viel unfassbarer ist, dass wir es hier verstehen können. Vielleicht werden wir es mal verstehen, wenn wir vor dir dafür sein, Gott. Aber im Moment dürfen wir einfach immer wieder spüren, wie du in uns innen etwas Neues anfängst. Und Herr, ich bitte dich, dass gerade die Menschen, die dich noch nicht als Retter kennen, heute Morgen einfach so ein göttliches Para in sich innen dürfen erleben, dass du, Heiliger Geist, einfach Neues schaffen, ein neues Leben schenken, so wie die Bibel eben genau von dem redet, das neue Leben, wo neu muss geboren werden in uns innen. Herr, ich bitte dich, dass du anklopfst und dass Menschen dich heute Morgen als Retter erkennen dürfen. Ich bitte dich aber auch dort, wo wir einen neuen Anfang brauchen in unserem Leben, in unserer Familie, in unseren Ehen, in unserem Arbeitsplatz, dass du wirklich auch wieder Neues schaffen, dass wir neu auf dich schauen dürfen, uns lernen beschenken von dir, Herr. Und das braucht manchmal so viel, dass wir uns lernen beschenken von dir. Und ich bitte dich, dass du heute Morgen anklopfst und dass die Botschaft von Weihnachten, dass du ein gebender Gott bist, dass wir das einfach für uns in Anspruch nehmen und dürfen erfahren, wie du einfach neue Sachen machst du in unserem Leben. Herr, ich bitte für Durchbrüche, Aufbrüche in unserem persönlichen Leben. Danke, bist du der Retter. Heute ist ich ein Retter geboren worden. Halleluja. Amen.